ARD Sounds.
Wenn wir uns Astronautinnen vorstellen, dann denken wir vor allem an besonders fitte, intelligente, wahrscheinlich auch top ausgebildete Menschen. Und körperliche Fitness spielt auch eine ziemlich große Rolle auf Reisen ins All. Aber die psychischen Herausforderungen, die sind mindestens genauso groß. Und darüber wollen wir heute sprechen. Ich habe Weltraumpsychologin Alexandra de Carvalho zu Gast. Hallo Alex.
Hallo.
Wir beide sprechen heute über genau diese psychischen Herausforderungen in der Raumfahrt, welche Forschungsfragen es im Bereich Weltraumpsychologie noch gibt und besonders spannend, wie man dazu auf der Erde forschen kann, denn es gibt nämlich einige Möglichkeiten, die keine Reise ins All benötigen. Und Alex erzählt uns auch, was wir für unseren Alltag von dieser Forschung lernen können.
Ignition sequence start. 3, 2, 1. Liftoff. We have liftoff with Apollo 14.
Ready for Liftoff, der Raumfahrt-Podcast der ARD. Mit Anne-Dorette Ziems.
Ich habe das Gefühl, man kann sich so ein bisschen denken, was Weltraumpsychologie ist. Aber vielleicht erklärst du es noch einmal ganz kurz. Was macht man als Weltraumpsychologin?
Also als Weltraumpsychologin kümmert man sich um Menschen, die in extremen Umgebungen arbeiten. Das kann im All sein, aber das kann natürlich auch in extremen Umgebungen auf der Erde sein. Also zum Beispiel auf einem Berg oder auf einer Ölbohrinsel oder in einem U-Boot. Also überall, wo Menschen in der Umgebung sind, wo es einem nicht allzu gut gehen könnte psychisch. Und wir kümmern uns eben darum, dass die Menschen mit den hohen psychischen Belastungen, die es dort gibt, zurechtkommen. Und das umfasst eben zum Beispiel die Auswahl von Menschen, also wer ist überhaupt für so ein Szenario geeignet, aber auch das Training von Menschen oder eben auch die Begleitung von einer Mission oder Expedition.
Ich habe jetzt noch nie gehört, dass Astronautinnen auch mal auf einer Ölbohrstation waren, aber ansonsten haben diese Orte ja alle ziemlich viel gemeinsam und werden ja tatsächlich auch im realen Training genutzt. Also wahrscheinlich genau aus diesen psychischen Gründen, vielleicht auch ein bisschen aus den körperlichen Gründen. Aber okay, da sehen wir jetzt schon mal, wie das alles so zusammenhängt. Was sind denn so die psychischen Herausforderungen, die man denn in diesen extremen Umgebungen so hat? Das Erste, was mir da immer direkt einfällt, ist, man ist auf engstem Raum mit wenig Leuten, aber das ist ja bestimmt noch nicht alles.
Genau, da hast du aber schon einen total wichtigen Punkt angesprochen. Und es gibt ganz viele Belastungen, die wir dort für die Psyche erleben. Also einmal zum Beispiel, dass Kommunikation schwierig ist. Also je nachdem, wo man ist, hat man auch nicht einfach Kontakt zu Familie oder Freunden. Dann, dass sich vielleicht, wenn man irgendwie weniger Licht zur Verfügung hat, auch der Schlafrhythmus verändert. Dass Menschen natürlich irgendwie vielleicht irgendwie Veränderungen in ihrem Essverhalten haben. Und ganz spannend ist, dass die NASA mal etwas definiert hat, das nennt sich so die 5 Gefahren der Raumfahrt. Und da fallen so Faktoren wie Weltraumstrahlung oder aber auch Schwerkraft oder Schwerelosigkeit drunter. Aber die 3 weiteren Faktoren umfassen eben psychische Aspekte, und zwar Isolation oder Enge. Also ich bezeichne das immer gerne auch als dichte Stress. Also das, was du eben auch gesagt hast, dass wir auf engem Raum mit wenigen Menschen sind, aber gleichzeitig auch entfernt von Freunden oder Familie. Dann aber auch die Distanz zur Erde. Also das kann natürlich, wenn man wie auf der ISS ist, noch ganz interessant sein, weil man die Erde sieht. Aber was ist, wenn wir auf dem Mond oder vielleicht irgendwann sogar auf dem Mars sind und die Erde gar nicht mehr sehen können? Und als Letztes eben...
Das stelle ich mir übrigens immer richtig, richtig krass vor. Ich bin auch bei jedem Flugzeugflug immer schon froh, wenn ich so wieder auf dem Boden bin. Also gar nicht, weil ich so Flugangst habe, aber weil ich einfach so denke, oh, schön wieder Heimat unter den Füßen zu haben. Und das ist ja dann nochmal krasser, wenn man sich vorstellt, dass man so voll weit weggeflogen ist mit einer Rakete.
Ja, genau. Und der Punkt ist, dass man eben nicht mal eben nach Hause gehen kann, wenn es einem nicht mehr passt. Ne? Also von der ISS Menschen zu evakuieren, das dauert wenige Stunden, das ist irgendwie machbar. Aber wenn wir eben an Langzeitmissionen zum Mars denken, dann ist es eben nicht mehr so einfach. Und ja, der letzte Aspekt ist eben das Leben in so einer geschlossenen Umgebung gleichzeitig, also in einer Raumkapsel, in einem Habitat, also wo man einfach weniger Quadratmeter zur Verfügung hat, als man es gern hätte. Also wenn du dir vorstellst, dass du in einer viel, viel zu kleinen Wohnung wohnst und nicht mehr da rauskommst, das wäre so ein bisschen das Gefühl.
Ja, und vielleicht auch noch, dass mich nur so eine Wand vor dem tödlichen Vakuum des Alls trennt. Das ist da ja vielleicht auch nochmal so ein bisschen extra crazy in einem Raumschiff.
Absolut, genau.
Wir merken, das ist ein super spannendes Forschungsfeld. Wie bist du da hingekommen? Wie wird man Weltraumpsychologin? Das hört man jetzt ja nicht so oft und ist auch kein eigener Studiengang oder so, oder?
Nee, also studiert habe ich tatsächlich, ich sage immer ganz normal, Psychologie, habe dann einen klinischen Schwerpunkt gehabt. Das heißt, das war für mich auch irgendwie relativ schnell klar, dass ich irgendwie in eine klinische Richtung gehen möchte, auch psychotherapeutisch mit Menschen arbeiten möchte. Das heißt, also ich bin, wenn man bei mir jetzt so in diesen Ordner mit Zeugnissen und Urkunden guckt, da findet man so eine Approbation, Psychotherapeutin, Verhaltenstherapie. Und damit arbeite ich auch, ich sag mal so, in meinem Hauptjob auf der Erde. Das heißt, ich habe eine psychotherapeutische Praxis und Menschen melden sich hier mit ihren ganz irdischen Problemen bei mir. Und zum Thema Weltraumpsychologie bin ich so gekommen, also ich war, während ich studiert habe, habe ich mein Praktikum beim DLR, also dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt gemacht und war da eben in der Forschungsabteilung, wo eben auch medizinische und psychologische Studien durchgeführt werden, zum Beispiel sowas wie Bettruhestudien. Und da habe ich dann als erstes ja ein Praktikum gemacht, war dann irgendwie studentische Hilfskraft über mehrere Jahre dort. Also habe da einen guten Einblick bekommen und habe dann, die Welt ist ja klein, kennengelernt, dass es Gruppen gibt, die sogenannte Analogmissionen durchführen. Das sind so simulierte Missionen auf der Erde, wo man eben so tut, als würde man zum Mond oder zum Mars fliegen. Und gerade dort kann man natürlich psychisch ganz viel testen, begleiten, erforschen. Und das heißt, ich bin jetzt seit vielen Jahren in einer Organisation, dem Österreichischen Weltraumforum, wo wir solche Analogmissionen durchführen.
Kannst du sagen, wie da so das Verhältnis ist? Also du hast ja gesagt, dein Hauptjob ist Psychotherapie, also es ist nicht 50-50. Wie viel Arbeitszeit wendest du für diese Weltraumpsychologie-Tätigkeit auf?
Also es ist ganz unterschiedlich, weil es immer eher projektbasiert ist. Das heißt, also ich würde mal sagen, wie gesagt, der große Teil findet eben hier in meiner Praxis statt. Aber dann haben wir zum Beispiel sowas wie Selektionsprozesse und dann ist man dort eben für mehrere Tage am Stück aber involviert. Dann macht die Praxis eben Pause. Und dann bin ich eben dort und führe eine Selektion durch oder mehrere Selektionsstufen. Oder wenn wir Trainings haben, dann sind das eben mal Wochenenden, verlängerte Wochenenden, mal eine Woche. Und dann, wenn wir diese Missionen durchführen, dann gibt's auch da Vorbereitungen, aber zum Beispiel auch die Missionsdurchführung, das kann auch mal ein Monat sein, ne? Und dann bin ich eben vor Ort, da, wo wir unser Mission Support Center haben und genau, deshalb insofern variiert das immer, was auch ganz spannend ist. Also ich mag das auch ganz gerne, dass ich irgendwie nicht immer den gleichen Tagesablauf habe.
Ist ja eigentlich immer cool, so ein bisschen Abwechslung im Job zu haben. Also kenne ich von meinem eigenen Job ja so auch. Von diesen Analogmissionen gibt es ja tatsächlich deutlich mehr, als man im ersten Moment so denkt. Betreust du jetzt aktuell auch gerade eine?
Also gerade aktuell findet keine statt, aber ich sage immer, vor der Mission ist nach der Mission ist vor der Mission, so herum. Das bedeutet also, wir haben jetzt dem 2027 und 2028 Missionen geplant und so eine Mission braucht einfach 2 Jahre Vorbereitung, muss man da rechnen. Also das heißt, was wir jetzt vor kurzem gemacht haben, ist, wir hatten einen Selektionsprozess, da haben wir neue Analogastronautinnen und Astronautinnen ausgewählt. Jetzt ist gerade Trainingsphase. Das heißt also, wir begleiten wirklich die Gruppe auch dabei, Gruppe zu werden und einzelne Menschen irgendwie auch in ihrer Entwicklung, dass die wirklich auch psychisch stabil da reingehen können. Und gleichzeitig gibt es einfach im Hintergrund ganz viel für die, was für so eine Missionsvorbereitung gemacht werden muss. Da gibt es Experimente, die geplant werden. Da überlegt man sich irgendwie, ja, was einfach eine gute Infrastruktur für die Leute ist und so weiter und so fort. Das dauert halt wirklich lange.
Jetzt bei der konkreten Mission, die nächstes Jahr stattfinden soll, was sind da so die Forschungsziele? Also ich habe ja gerade schon gesagt, das gibt es öfter, als man denkt. Das heißt, es gab es auch schon super oft. Was sind so Fragen, die immer noch offen sind?
Also es gibt relativ viel, was man natürlich irgendwie auch schon weiß. Und das sind tatsächlich, muss man sich das vorstellen, sind das auch immer so ganz kleine Details. Mhm. Also wir hatten einmal ein Experiment, da ging es darum, mit wie wenig Duschwasser kann man sich zum Beispiel reinigen. Also, und dann gab es so eine Nebeldusche, die war total klasse. Da hat man mit so wirklich so Sprühnebel sich geduscht und die haben einfach, ne, weil man hat halt wenige Ressourcen vor Ort. Auch das kann ja was mit einem machen, psychisch. Und hat dann eben versucht zu gucken, okay, ne, was braucht der Mensch eigentlich, um wirklich auch sauber zu werden? Also
dieses Duschthema, lässt einen ja auch nicht los. Also so generell, auch auf der ISS gibt es ja zum Beispiel gar keine Dusche. Die haben da ja, die waschen sich da mit dem Waschlappen immer so ein bisschen ab. Und das finde ich auch generell in der Raumfahrt so lustig, dass, naja, lustig ist auch übertrieben. Ich meine, mich betrifft das dann ja nicht, aber diese alltäglichen Sachen sind einfach immer die schwierigsten. Deswegen muss ich gerade nochmal so extra lachen, weil du gesagt hast, es gibt eine Studie dazu, wie wenig Wasser man verbrauchen kann. Manchmal bin ich froh, dass ich bei sowas nicht dabei sein muss. Nebeldusche klingt wild.
Genau, und aber gleichzeitig kann man sich ja total gut vorstellen, dass das eine Belastung ist. Also mir geht es zumindest so, ja, dass ich halt das total schön finde, auch irgendwie zu duschen oder so richtig das Gefühl zu haben, sauber zu werden.
Du willst gar nicht wissen, wie oft ich noch 2 Minuten länger da stehe und das Wasser noch so ein bisschen heißer mache, obwohl ich eigentlich schon fertig bin.
Das mache ich auf jeden Fall genauso. Und das macht natürlich was mit uns, wenn wir so ein Gefühl von einer permanenten Knappheit haben. Also wenn ich das Gefühl habe, egal was ich tue, ist eine Restriktion. Ich kann nicht alles essen, was ich will. Ich kann mich nicht so waschen, wie ich will. Ich kann nicht aufs Klo, wie ich will. Ich kann nicht schlafen, wie ich will. Ich habe nicht Platz für mich. Ne? Dann ist es einfach ein Gefühl, was sich bei uns einstellt, was wir eben als dichte Stress bezeichnen und was eben ja die Psyche überlasten kann.
Wie lange ging denn die Duschstudie oder die Mission der Duschstudie? Wie lange mussten die so gucken, dass mit möglichst wenig Wasser klarkommen?
Ich glaube, das war auch ein Monat. Ich sage immer einen Monat ohne Haare, ne? Und es ging, also ich weiß es noch, dass eine unserer Analog-Astronautinnen dann tatsächlich erstaunt war, wie gut es auch geklappt hat und gleichzeitig sich aber auch sehr gefreut hat darüber, dass es dann wieder eine Dusche irgendwie auch gab, dann eine echte.
Das glaube ich auf jeden Fall. Du hast eben schon angesprochen, dass du auch in diesen Auswahlprozess involviert bist. Wie wählt ihr denn die Teilnehmenden aus für diese Studien?
Also wir haben einen 3-stufigen Selektionsprozess. Das heißt, als erstes melden die Menschen sich bei uns mit einer ganz normalen Bewerbung, sage ich immer, ne? Also Lebenslauf, so ein Motivationsschreiben. Wir wollen auch immer ein Video von denen sehen, wo die sich mal vorstellen. Ich finde, da kriegt man auch immer so ein ganz gutes Gefühl für die Person. Ja, und dann schauen wir erstmal, ne, wer passt da von den fachlichen Kompetenzen gut rein? Wer hat schon mal irgendwie eine Erfahrung gemacht, die irgendwie passen könnte? Machen die Leute irgendwie Teamsport? Also all so Sachen, die für uns irgendwie wichtig sind. Und dann im zweiten Schritt, da laden wir die Menschen ein. Und da geht's erstmal auch darum zu gucken, ne, sind also wirklich viele medizinische Fragestellungen. Also sind die gesund? Sind die leistungsfähig? Ne? Haben die irgendwie Vorerkrankungen, die dazu führen, dass sie nicht teilnehmen können? Wir haben ja so einen Raumanzugsimulator, den die anziehen müssen. Der wiegt da 50 Kilo. Also da muss man das
50.
Auch schaffen.
50?
Das ist schwer, ja.
Ja, das ist richtig schwer.
Total.
Also wirklich, das kann man sich ja kaum vorstellen. Ich überlege gerade, ich bin bei der Freiwilligen Feuerwehr und da die Schutzausrüstung mit der Druckluftflasche und so ist, glaube ich, 20 Kilo. Und das finde ich auch immer schon irre schwer, wenn ich das alles anhabe. Und das ist ja nochmal doppelt, also mehr als doppelt so viel.
Ja, also das ist wirklich eine körperliche Herausforderung. Und deshalb macht es Sinn, dass wir schauen, dass die Menschen wirklich auch körperlich fit und gesund sind. Also die machen auch wirklich viele sportmedizinische Tests, wo man schaut, ne, sind die ausdauernd, haben die Kraft, braucht es da noch ein bisschen Training oder geht das schon so? Und dann schauen wir uns aber auch in der ersten Eignung schon die Psyche an. Also wie ist jemand wirklich von der Persönlichkeit aufgebaut? Gibt es irgendwie auch Vorerkrankungen, irgendwie psychiatrische Diagnosen? Wie ist die Person damit umgegangen? Aber ich gucke mir eben auch an, ne? Sind die reflektiert? Haben die irgendwie Erfahrungen mit Gruppen? Haben die eine gute Emotionsregulation? All sowas. Und da schauen wir eben, welche Leute sozusagen nicht passend sind, wenn wir die vor Ort haben. Und im nächsten Schritt, und das ist so die letzte Stufe, schauen wir, welche Leute wir im Team haben wollen. Und da machen wir eben ganz viele auch gruppendynamische Aufgaben mit denen. Also in der letzten Selektion, das war echt cool, da haben wir sehr viel einfach auch draußen, das war in Innsbruck am Berg, mit denen gemacht. In Gruppen mussten die da irgendwie einen Hindernisparcours machen und so. Und dann und wir laufen dann mit und dann läuft man selber an dem Tag irgendwie 5-mal die gleiche kilometerlange Strecke und die beobachtet die Gruppen, aber da kriegt man halt so viel mit, einfach wie die Leute wirklich performen, ne? Was für eine Leistung die einfach machen. Und das hilft uns dann wirklich gute Leute auszuwählen.
Ehrlich gesagt klingt das ja schon so ein bisschen ähnlich wie auch in Anführungszeichen echte Raumfahrt-Crews ausgewählt werden. Also da werden ja auch so Missionsprofile erstellt und geguckt, was brauchen wir für die Mission, was müssen die für Eigenschaften haben. Genau, wir haben ja jetzt gerade, gerade wurde die Crew für Artemis 3 verkündet und ich habe zufällig vor ein paar Tagen mit Josef Aschbacher, dem ESA-Generaldirektor, gesprochen und er hat zum Beispiel zu mir gesagt, er hat so ein ziemlich genaues Anforderungsprofil bekommen, als die NASA angefragt hat, ob jemand von der ESA mitfliegen kann. Das musste zum Beispiel ein Testpilot sein und so weiter und so weiter. Und anhand dessen musste er das dann halt auswählen. Also es klingt für mich auf jeden Fall super ähnlich, was ja auch Sinn macht, denn es geht ja darum, diese Raumfahrtmission zu simulieren. Schafft ihr das denn eigentlich immer ganz gut, dass da so eine gewisse Diversität auch in der Gruppe ist oder dass so alle Rollen, die ihr euch wünscht, besetzt werden? Weil ich stelle mir das gerade so ein bisschen schwierig vor, wenn du sagst, das geht so einen Monat oder manche von diesen Analogmissionen gehen ja sogar noch länger und oft hat man ja einen Job und kann nicht mal eben so einen Monat was anderes machen und irgendwo rumspazieren mit einem 50 Kilo Raumanzug um sich rum.
Ja, also es setzt natürlich klar, die Menschen wissen natürlich, wofür sie sich bewerben. Also das ist keine Überraschung und das ist auch etwas, was wir echt in den Selektionen mehr und nöcher erfragen, ist, ob die Menschen sich diese Kapazitäten eben freiräumen können, ob es da Arbeitgeber gibt, die da auch gut mitmachen oder man selbstständig ist und so weiter. Und dadurch, dass es natürlich sehr weit im Vorfeld geplant ist, können die Leute das irgendwie dann regeln, ne? Und irgendwie sind dann auch motiviert, in Urlaub oder da drauf zu geben oder eben auch, ja, wie auch immer, die Infrastruktur dafür einfach zu schaffen, dass das klappt. Aber das braucht eben diese Vorbereitung und das ist auch etwas, was wir so ganz klar mit denen im Vorfeld erfragen, weil das wäre natürlich doof, wenn wir jemanden aussuchen und dann hat die Person aber keine Zeit. So, ich meine, das kann einem immer passieren, ist klar, aber idealerweise nicht.
Wie sieht so diese Vorbereitung denn aus? Also wahrscheinlich bringen die dann ja schon viele Eigenschaften mit, die irgendwie gut sind, aber das reicht dann noch nicht ganz für die extreme Umgebung, in der die dann nachher sind, oder?
Also ja, ich finde, es gibt ganz viele Aspekte, die man natürlich in so Trainings macht. Also es gibt so was ganz Pragmatisches, ne? Da gehen also von wegen Brandschutztraining, Erste Hilfe, also so Klassiker, die irgendwie wichtig sind, ne? Aber wenn man jetzt auf die Psyche schaut, dann trainieren wir natürlich, also wir schauen uns wirklich an, wie ist die Gruppe aufgebaut, welche Rollen gibt es in der Gruppe, nicht nur welche zugeordneten Rollen, sondern auch welche sozialen Rollen gibt es und wie gehen die Menschen damit um. Ich schaue gerne auch ganz individuell auf das Thema so Emotionsregulation, Selbstregulation. Das heißt, also ich setze gar nicht voraus, dass die Menschen nicht unter Stress kommen oder dass diese Umgebung die niemals belastet. Also ich finde, das ist utopisch. Viel wichtiger ist der Faktor, dass wir gucken, wie gehen die Menschen dann mit Stress generell um. Und das ist ja eine super individuelle Geschichte. Also der eine macht Sport, der nächste braucht eine Umarmung, der nächste schreibt Tagebuch, jemand anders hört Musik. Na, also das gibt so viele Tipps und Tricks, die man da machen kann. Und es ist aber wichtig, dass man am Schirm hat, was einem gut tut, wenn es irgendwie stressig ist. Ne? Und wie man es auch mit anderen Menschen kommuniziert. Und da ist es eben wichtig, wirklich eine Feinfühligkeit für sich und für andere hinzubekommen. Ne? Und das machen wir ganz viel in den Trainings. Das kann auch witzig sein. Also wir machen wirklich sehr viel eben auch spielerisch. Ne? Draußen so gruppendynamische Trainings sind eigentlich immer total cool, finde ich. Und klar, auch in der Einzelarbeit. Ne? Dann kommt irgendwie viel wieder rein, was man so in seinem psychotherapeutischen Alltag irgendwie auch erlebt. Ne? Also ich glaube, das kann einfach auch auf der Ebene der Persönlichkeit Menschen einfach total trainieren. Also man lernt da wirklich viel für sich. Ich denke mir, ich würde auch gerne mal so ein Training mal komplett mitlaufen. Das ist eigentlich auch ganz cool.
Hey, du hast noch keine Analogmission gemacht?
Ich war nie analog Astronautin, tatsächlich nicht. Wer weiß, vielleicht mache ich das irgendwann mal. Genau, aber ich war mal in einer anderen Rolle. Ja.
Ja, ich habe auch, also ich frage mich auch gerade die ganze Zeit, wie es bei mir wohl wäre. Also wie es mir wohl so gehen würde, wenn ich da so teilnehmen würde. Und wahrscheinlich steht und fällt es auch mit der Dauer der Mission und den Leuten, die dabei sind. Was würdest du aus deiner Erfahrung sagen, was macht so diese Enge mit den Teilnehmenden?
Du musst dir halt vorstellen, ne, wenn man die Leute am Anfang noch nett und spritzig findet, nach einer Weile ist es einfach so, dass man wirklich weiß, wer wie kaut auf dem Brot und wer die Kaffeetasse immer über der Spülmaschine stehen lässt und ne, wer wie lange das Bad benutzt, wer wie trampelt und tritt oder schnarcht. Auch die Wände in so Habitaten sind ja nicht immer so dick. Und das kann natürlich nerven. Ne? Mhm. Und also ich glaube, das ist so eine Herausforderung, die einem da begegnet. Ne? Dieses, dass man wirklich permanent umgeben ist von Menschen, die man gerne mag, aber die auch nicht verschwinden. Also niemals. Mhm. Ne? Ich weiß nicht, hast du eine Idee, was für dich so der belastendste Faktor wäre in so einer Analogmission?
Vielleicht auch wirklich diese ganze Badsituation. Also nicht nur duschen, aber auch auf Toilette gehen und dann immer so, alle kriegen so alles mit. Ach, ich weiß nicht, ist schon, dass man das Gefühl hat, man kann es nicht so in Ruhe machen. Wahrscheinlich gibt es dann auch nur eine Toilette und dann ist man so, nein, es dauert länger. Vielleicht will gleich nach mir jemand und dann riecht es hier unangenehm. Was mache ich dann?
Ja, das ist halt tatsächlich, ne? Also man hat wirklich einen Verlust so von Privatsphäre.
Das
ja, halt
genau,
so
genau. Das ist, glaube ich, der richtige Ausdruck dafür, genau. Ne? Ich bin ganz rot geworden, aber ich glaube, das wäre es bei mir.
Ja, und dann gibt's halt noch so andere Dinge, ne? Also viele berichten auch, das fand ich auch mal ganz spannend, jemand erzählte mal, ne? Wir machen ja auch viele Missionen in Wüstenregionen. Mhm. Und dann sagte auch jemand mal, ach, ich vermisse es total, die Farbe grün irgendwie zu sehen.
Oh, stimmt.
Ne? Ja, also das kennen wir gar nicht.
Daran denken wir gar nicht so, ja, voll. Na klar.
Ja, ne? Und das ist total interessant, je nachdem, wo man lebt. Also ich bin ja auch umgeben von Bäumen und ich mag das auch sehr gerne, in der Natur zu sein. Und dann fehlt es aber irgendwie. Und ja, oder jemand hat auch mal gesagt, das fand ich auch spannend, die sagte so, ja, ich fand es total skurril, aber ich habe einen Monat irgendwie nichts mit dem Thema Geld zu tun gehabt. Also ich habe ja nirgendwo zahlen müssen oder irgendwie.
Ja, stimmt.
Ne? Also und dann ist das natürlich total interessant, wenn man sich dann vorstellt, auch wieder zurückzukommen auf die Erde sozusagen und wieder all diese Aspekte zu haben.
Ja, ich glaube auch, es sind auch wirklich diese Kleinigkeiten, die dann irgendwie einem auffallen, was man sonst immer für selbstverständlich nimmt. Christiane Heinicke ist ja auch eine deutsche Forscherin, die mal bei dieser analogen Mars-Mission mitgemacht hat und die ging, glaube ich, ein Jahr. Also nicht nur ein Monat, sondern ich glaube, die ging ein Jahr. Und ich erinnere mich an so ein Interview, was ich mit ihr dann gelesen hatte, in dem sie so gesagt hat, man durfte so kurz vor Schluss sagen, was man gerne sich zu essen wünscht für den Tag, wo man dann rauskommt. Und sie hat sich so Himbeeren gewünscht, so was Frisches. Und das ist so genau das. Also das ist ganz normal, dass wir das so jeden Tag im Supermarkt holen können. Aber wenn du es dann halt so ein Jahr irgendwie nicht hattest, weil du halt eben nur diese Astronautennahrung gegessen hast, ja, kann man sich, glaube ich, extrem drauf freuen, auf so eine Kleinigkeit.
Ja, absolut. Ne? Also ne, wir nennen das auch so ein bisschen sensorische Deprivation, ist, wenn uns generell viele Reize fehlen, an die wir so gewöhnt sind. Ne? Das ist einmal übers Essen und sowas wie Frische, aber eben auch Gerüche, die wir total gerne mögen, vielleicht aus der Natur, aus unserer Lebensumgebung. Wir sind ja, wenn wir, ich sag mal jetzt, ein Standardmensch in seinem Alltag, hat einfach wahnsinnig viele Impulse. Wir verlassen morgens das Haus, gehen irgendwo hin, treffen irgendjemanden, gehen zur Arbeit. Bis dahin ist so viel auf unserer Sinneswahrnehmung schon passiert. Und wenn das ausbleibt, weil ich einfach auch vielleicht sogar Tage ohne frische Luft habe, ne, dann macht es einfach was mit unserem Gehirn. Das kriegt nicht mehr so den ganzen Input, den wir sonst haben und fängt auch an, sich zu langweilen. Also das müssen wir uns auch erstmal...
Bore-out heißt es doch. Das ist doch irgendwie auch ein Ding. Oh Mann, ja krass. Wahrscheinlich denkt man im ersten Moment so, oh, mal richtig entspannen so vom Kopf her, aber dann will man das eigentlich gar nicht. Nach irgendwie ein paar Tagen ist dann wahrscheinlich auch gut.
Ja, es ist ja so, die Frage ist ja auch ein bisschen, wie entspannt jemand, ne? Mhm. Also entspanne ich auch, indem ich mich wirklich sensorisch abkapsle oder indem ich unangenehme Reize reduziere? Das ist ja eher die Frage, ne? Also wenn ich entspannen möchte, bin ich trotzdem gerne sensorisch irgendwo verankert. Das heißt, ich bin dann in der Natur oder ich bin dann im Strand oder an dem See. Da kriege ich ja sehr, sehr viel mit. Aber was ich halt in der Ecke liegen lasse, ist mein Handy. So.
Ja. Ne? Ja, auf jeden Fall. Du meinst ja eben schon, dass es manchmal auch Analogmissionen zum Beispiel in der Wüste gibt. Kannst du vielleicht einfach mal so beispielhaft von deiner letzten Mission, die du betreut hast, so ein bisschen mehr von den Rahmenbedingungen erzählen? Also wo war das? Was haben die so gemacht? Wie ist dann überhaupt dieses Habitat, nennt man das ja, aufgebaut?
Ja, gerne. Also ich kann so ein paar erzählen. Also wie gesagt, wir hatten zum Beispiel Länder, die wir hatten, waren Armenien, Oman, Israel. Und das hängt immer so ein bisschen damit zusammen, auch wo wir eingeladen werden mit unserem Vorhaben. Also oft kooperieren die eben auch mit uns. Und ne, das waren dann oft Missionsdauern von so einem Monat. Aber wir hatten zum Beispiel auch mal eine, ich glaube 2015 war das, es war im Kaunertal-Gletscher in Österreich, also auf dem Gletscher. Das war irgendwie auch total interessant, also ganz anderes Environment. Und die Habitate, die uns da, also ich sag auch immer, zur Verfügung gestellt werden, das sind immer unterschiedliche. Also wir haben jetzt nicht das eine Habitat, was dann so wie so ein Zelt aufgepustet wird und steht dann da. sondern das sind je nachdem ganz unterschiedliche Komplexe, die da auch, das sind natürlich auch Forschungsfragen, die da so mit einhergehen. Ne? Wie erstellt man eigentlich so ein Habitat? Ja. Und das letzte war zum Beispiel schlauchförmig. Wir hatten auch mal eins, das war eher ründlich. Und was da so das Besondere ist, ne, man denkt sich dann irgendwie, wenn man hört, ach, 150 Quadratmeter, und dann denkt man sich, ach, ist ja eigentlich ganz gut. Mhm. Aber man muss sich vorstellen, da wohnen eben 6 Menschen zusammen. Es gibt viel Platz, der als Lagerfläche auch verwendet wird oder als Technikfläche. Also ne, das ist ganz viel, was eben nicht jetzt ein schönes, großes Wohnzimmer ist, sondern einfach auch Nutzfläche für gewisse Dinge oder für Experimente, die irgendwie auch Platz brauchen. Da lagert einfach ganz viel, sodass in fast allen Habitaten die Situation so ist, dass die Quadratmeter, die man so für sich hat, irgendwie sehr klein sind. Also das sind dann so Kojen meistens, die die haben, ne? So ein paar Quadratmeter, so ganz klein. Was eben auch oft berichtet wird, was so herausfordernd ist, ist, dass die eben akustisch auch nicht so gut isoliert sind. Das heißt, man hört dann natürlich schon manchmal auch den Nachbarn, die Nachbarin, die sich so im Bett herumdreht. Mhm. Ja, das ist so die Situation oder die Rahmenbedingungen, wie man sich das eben vorstellen kann. Was auch noch ganz wichtig ist, die Menschen im Feld sind nicht alleine. Also es gibt ein Team, das nennen wir immer Ghost. Das schwirrt auch im Feld, also in der jeweiligen Land, so ein bisschen drumherum, einfach ne, so ein bisschen Logistik-Hintergrund oder falls es irgendwie einen Notfall auch gibt. Und wir haben ein Mission Support Center sozusagen auf der Erde. Und das war jetzt in den letzten Missionen in Wien oder auch in Innsbruck. Und da sind nochmal viele Menschen, die eben sowas wie die Flugplanung machen. Also, ne, wann findet was statt? Mhm. Welches Experiment oder den Science Support und so weiter.
Also ein bisschen wie Mission Control bei
den
echten, in Anführungszeichen,
Missionen. Ja, genau.
Macht ihr das denn auch so, wenn ihr quasi eine Mars-Mission simuliert, dass man so diesen Kommunikationsverzug hat?
Ja, das machen wir tatsächlich so. Also wir kommunizieren nur über Chat auch miteinander. Wir haben da so einen eigenen extra Chat für, der zum Beispiel auch ermöglicht, dass wir mit Hashtags, mit Kürzeln arbeiten, wo verschiedene Themen gleichzeitig besprochen werden können. Ist auch eine komplexe Kiste, wie man da miteinander spricht. Und simulieren dann eben auch Zeitverzögerungen von 10 bis 20 Minuten. Und auch da merkt man natürlich, dass es irgendwie psychisch herausfordernd ist. Wie bringe ich eine Nachricht gut rüber? Wie bleibe ich trotzdem irgendwie empathisch? Wie signalisiere ich trotzdem irgendwie eine Zugewandtheit beim Team? Ne? Wie kann man Missverständnissen vorbeugen? Weil das dauert einfach, wenn man da nicht klar kommuniziert miteinander.
Gab es schon eine Situation, wo die Crew so ein richtig echtes Problem hatte und ihr so abwägen musstet, okay, spielen wir das jetzt weiter mit diesen 10 bis 20 Minuten oder nutzen wir, dass wir auf der Erde sind und helfen denen irgendwie direkt? Und wenn ja, wie entscheidet man sowas?
Also das ist total wichtig. Also wir haben so ein oberstes Gebot, dass die Sicherheit aller Teilnehmenden vorgeht. Und gerade in unserem Kontext ist es einfach so, dass wir jetzt, also klar, wenn jetzt im All irgendwas passiert, ne, dann würden die sich ja auch retten, so gut es geht, und irgendwie diesem Notfall vorbeugen. Bei uns ist es eben auch so, dass das natürlich klar ist, dass dann ein Bruch der Simulation, ne, wir simulieren ja, dass das einfach ein Bruch der Simulation auch bedeuten würde, wenn wir jetzt wirklich einen Notfall haben oder hätten, ne? Also jemand, der sich verletzt, weil das dann einfach wirklich ethisch nicht mehr fair wäre, die Person in einer lebensbedrohlichen Situation in der Simulation zu lassen, sodass wir immer sagen, ne, also die Safety der Menschen, also die Sicherheit ist so das oberste Gebot. Und da gehe ich auch total mit konform. Gott sei Dank passiert sowas selten, aber klar, man hat also so das, was so der häufigste Grund ist, ist, dass man eine Verletzung hat. Also jemand fällt vom Quad, jemand, weiß ich nicht, haut sich die Schulter an oder so, wo man einfach gucken muss, dass man medizinisch die Leute gut begleitet.
Es gab ja jetzt schon einige Analogmissionen. Was würdest du sagen, was wir bisher schon daraus gelernt haben und was fehlt vielleicht noch, was man in zukünftigen Analogmissionen erforschen sollte?
Ja, also es gibt verschiedene Sachen, die wir da wirklich schon ganz gut angeschaut haben. Also was ganz spannend ist, ich finde, in den letzten Jahren gab es immer einen sehr hohen Fokus auf Leistungsthemen. Also wie erhält man die Leistungsfähigkeit der Menschen, die in einer extremen Umgebung sind, oder bleiben die leistungsfähig? Ne? Welche Faktoren führen dazu, dass es geht oder weniger? Es gibt so konkrete Fragestellungen zu Schlaf oder Gedächtnisleistung. Das waren immer so sehr, sehr wichtige Aspekte. Und was, finde ich, aber noch eben fehlt, ist natürlich die Frage der wirklich langen, langen Dauer. Also je länger eine Mission oder auch eine Simulation eben dauert, desto schwieriger und komplexer wird sie. Und es ist natürlich klar, dass es aber nicht einfach ist, so ein sehr langes Experiment irgendwie durchzuführen, weil es eben auch eine ganz andere Logistik braucht und ein ganz anderes Commitment. Was auch noch so ein Aspekt ist, der super wichtig ist, ist eben der Umgang mit Gefühlen, Emotionen. Das ist ja eher so ein weicher Faktor, der in der, ich sag mal so, manchmal auch doch irgendwie sehr vielleicht harte wirkenden Raumfahrt irgendwie noch lange so ein bisschen untergeordnet war, ne? So Gefühle, oh Gott, was macht man damit? Aber natürlich ist es wichtig, gerade das kann ja dazu führen, dass irgendwie was Unkontrollierbares passiert, wenn jemand ausrastet oder wütend wird oder so. Und ein anderer Punkt, den ich irgendwie auch noch ganz spannend finde, ist eben Sexualität. Also das ist ja so ein bisschen sehr stiefmütterlich behandelt und gleichzeitig, wenn wir uns vorstellen, dass Menschen wirklich lange, lange Zeit ins All gehen, ist das aber ein Thema, was wir einfach adressieren müssen. Was alles andere ist keine Lebensrealität.
Das ist ja immer so ein Thema, wo die Raumfahrtorganisationen aktuell immer so sagen, ja brauchen wir nicht zu forschen, alle sind so professionell, das machen wir jetzt nicht und ist kein Thema irgendwie für uns, auch so Fortpflanzung und so weiter. Wobei es ja schon viele, viele Forschende, gerade auch aus der Psychologie gibt, die genau das fordern, also die halt auch wirklich sagen, ja, Leute, wenn wir eine Mars-Mission machen und die geht 3 Jahre, müssen wir wissen, was da los ist. Und wenn man vielleicht ja sogar noch so ganz weit in die Zukunft denkt, gibt es ja auch immer noch so eine Idee mit Generationenraumschiffen und diesem ganzen Kram. Also es wäre schon vielleicht mal okay, langsam damit anzufangen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, diese 3 Sachen, die du gesagt hast, also dass man quasi eine richtige Langzeitmission nicht so oft machen kann, Sexualität und auch das mit den Emotionen, das hängt alles ein bisschen zusammen, oder? Weil auch so Sexualität und Emotionen sind ja Sachen, die kannst du bei einem Monat vielleicht unterdrücken, aber bei so einer Langzeitmission dann eher nicht. Das ist ja, bedingt sich irgendwie alles so ein bisschen gegenseitig.
Genau, und also das Ding ist natürlich, ich kann mich halt irgendwie auch über eine gewisse Zeitdauer gut regulieren oder zurückhalten oder einmal einstecken. Und auch wenn ich vor allem ja auch eine Perspektive habe, ich weiß, noch 3 Wochen oder noch meinetwegen 2 Monate, das sind so Zeitabstände, die wir als Menschen irgendwie gut nachempfinden können. Ne? Aber wenn ich so die Perspektive habe, 2 Jahre, da verschwindet unsere eigene Vorstellungskraft, was das für uns bedeutet und wie lange das wirklich ist. Also das können wir nicht fühlen. Ne? Und dann werden Menschen natürlich, finde ich auch ganz nachvollziehbar und das hat gar nichts mit Professionalität zu tun, aber die werden ungeduldig, ne? Und die haben ihre Bedürfnisse und ich fand es ganz cool. Ich habe mal so ein Gespräch mit einer Weltraumarchitektin geführt und die meinte, es ist also die wirklich mit Habitaten und wie man die konstruiert war. Und die sagte, es ist eine Utopie, in diese Habitate 80 Zentimeter Betten reinzubauen, weil also die brauchen noch Platz, die Leute, um sich da auch mal zu begegnen. Also ob sie jetzt Sex haben oder kuscheln. Ja. Aber einfach so, ne, also die körperliche Nähe ist ja ein total menschliches Bedürfnis, voll, der einem mehr oder weniger, aber die wenigsten Menschen brauchen das gar nicht. So.
Ja, irgendwie verrückt. Ich bin gespannt, wann sich da mal noch so ein bisschen mehr tut.
Absolut. Also ich warte darauf. Ich finde, das wäre so ein ganz einfach erwachsener Zug, da mal zu sagen, komm, voll, das Thema nehmen wir einfach mal mit rein.
Was sind so die Grenzen von diesen analogen Missionen? Also was kann man selbst dann nicht rausfinden, wenn man 5 Jahre analoge Missionen macht?
Also ein Aspekt, der natürlich so ganz spannend ist, den wir nicht rausfinden können, ist so das Gefühl, wenn wir die Erde nicht mehr sehen können. Ne? Also es nennt sich Earth Out of View Phenomenon, ne? Also Erde aus der Sicht. Und das ist aber etwas, was wir eben erwarten, wenn Menschen zum Beispiel auf dem Mars sind. Und es gibt so verschiedenste philosophische Ideen dazu, wie sich Menschen dann fühlen können. Also es kann natürlich ein Gefühl der totalen Abgetrenntheit, Isolation auslösen, gleichzeitig aber auf Gefühl von Demut, es kann Angst machen, Heimweh, ne? Also wir sind uns nicht so ganz sicher, wie Menschen das erleben. Und ich finde es eigentlich, wenn wir das mal erfühlen, wir sind ja, egal was wir tun, immer auf der Erde irgendwie verbunden, selbst wenn wir hochhüpfen oder wenn wir mal irgendwie tauchen oder sowas. Uns ist irgendwie immer klar, dass die Erde uns nicht verlässt. und wir da nicht weg können.
Oder wir, die Erde vor allem, meistens nicht.
Genau. Ne? Und wir sind immer verortet und verankert und das macht was mit uns psychisch. Und auch wenn die Menschen auf der ISS sind, sind sie visuell verankert. Ne? Ich kann da runter gucken und dann weiß ich, das ist noch da. Und dieses Erleben von, wir sind irgendwo und wir haben den kompletten Bezug zur Erde nicht. Und ist nicht mal visuell herstellbar. Ich glaube, dass es eine wahnsinnig intensive Erfahrung für Menschen ist. Und die können wir natürlich in Analogmissionen nicht simulieren, ist klar.
Das kann man sich, finde ich, nicht mal richtig vorstellen. Also es ist irgendwie so ganz, ganz komisch. Also wenn ich jetzt auch so versuche, darüber nachzudenken. Aber ich glaube, man hat vielleicht eine Idee, wie schlimm es ist. Aber am Ende ist es wahrscheinlich nochmal ganz anders, als man es erwartet.
Also ich finde auch, das ist total schwierig, mir vorzustellen. Also so kein Gefühl zu, ne?
Was sind so ein bisschen verrückte oder vielleicht auch unerwartete, sowohl positive als auch negative Dinge, die schon mal passiert sind in den Analogmissionen, die du betreut hast?
Also ich finde, das wird immer, wir haben ja jetzt so viel auch über die Dinge gesprochen, die irgendwie schwierig sind und irgendwie herausfordernd sind. Aber ich finde das schön, auch nochmal auf die positiven Aspekte
Gern,
zu gucken.
Ja.
Und ein Aspekt, der ist jetzt nicht total verrückt, aber ich finde den einfach schön, ist, dass wir die Erfahrung machen, dass wirklich erwachsene Menschen, die da hinkommen, zu Freunden werden und einfach nochmal so ein Abenteuer miteinander erleben. Und ich finde, je nachdem, aber das hat man in seinem Alltag ja sonst auch oft nicht mehr. Ne? Also ich sage ja eher mal, Freundschaften über 30 ist ja so ein Thema irgendwie für sich, so dass es irgendwie schwierig ist, manchmal überhaupt noch Kontakt zu Menschen und dann dieses Intime, aber boah, wir übernachten irgendwie zusammen und wir kennen uns irgendwie so ganz nah, auch beim Frühstück und beim Zähneputzen. Ja. Das schweißt auch total zusammen und die Erfahrung, die wir machen, ist, dass die Menschen wirklich auch gute Freundschaften dort schließen und das finde ich total schön. Und so ein anderer Punkt ist eben auch so ein Erleben nochmal auch, ja, also so von Neugierde, von Demut, also wirklich auch nochmal so kleine Dinge wertschätzen. Ne? Wir haben immer wieder sowas wie Experimente auch mit Pflanzen oder Pflanzenaufzucht, Microgreens, wo man versucht, ne, ganz schnell Pflanzen so zu züchten, dass man sich davon ernähren kann. Und dann, wenn so eine Tomate auf einmal reif ist, ne, das ist so, das macht dann so den ganzen Tag aus von den Leuten. Das finde ich immer total niedlich, irgendwie zu beobachten. Und ja, ich finde, es ist auch eine unglaublich schöne Teamerfahrung einfach, die wir dort regelmäßig machen.
Ich finde es voll schön, dass du das mit den Freundschaften nochmal so gesagt hast, weil es ist ja wirklich so, wann bekommt man von diesen Analogmissionen mit, wenn irgendwas so richtig schief gegangen ist und nicht, wenn es einfach nur gut lief und am Ende ist da so eine richtig, richtige zusammengeschweißte Crew bei rumgekommen. Es ist genau wie du sagst, man hat das ja nicht mehr so oft, dass man neue Leute kennenlernt, weil man aber auch einfach wenig Zeit hat im Alltag. Also es ist einfach so, man arbeitet so viel, schläft so viel oder manchmal auch nicht genug, aber dann ist schon so viel Zeit vom Tag weg und dann denkt man sich so, ach komm, ich habe doch schon die eine Freundin, lass doch mal lieber die anrufen, als zu gucken, wen wir noch so kennenlernen können, was ja auch nicht verkehrt ist. Genau, und so geht's mir nämlich auch. Also bei diesen Analogmissionen muss ich nämlich immer an so eine ganz bestimmte denken, die es im Vorfeld von der ISS gab. Und zwar heißt die, ich weiß nicht mal, wie man dieses Kürzel ausspricht oder ob man das irgendwie aussprechen kann, aber SFINCSS99 und das steht für Simulation of a Flight of International Crew on Space Station. 99 steht für 1999, da ist das nämlich gestartet. Und da ist nämlich so richtig eskaliert. Und ich denke im Nachhinein auch so, ja krass, also hätte ich gar nicht gedacht, dass es so schlimm in Anführungszeichen werden kann, vor allem wenn man jetzt weiß, wie gut es auch auf der ISS eigentlich immer läuft. Aber da wollten die nämlich so testen, wie es so funktioniert, wenn sich so internationale Crews auf der Station begegnen und auch immer mal so überschneiden und dann ist es, kommen welche, kommen andere, dann gehen wieder welche und so weiter. Da ist es tatsächlich mal passiert, dass es auch zu einer Schlägerei kam. Und dass ein Astronaut eine andere Astronautin einfach geküsst hat oder versucht hat zu küssen gegen ihren Willen. Und da dachte ich so, krass, also dass sowas halt auch mal passiert. Und das ist genau das, es sind immer die komischen Sachen, die dann so hängen bleiben. Und seitdem, also kann ich mich an super wenige, das mit den Himbeeren, mit Christiane Heinicke, weiß ich noch. Und dann gab es mal eine Analogmission von der NASA, Chapea hieß das. Oder das ist, glaube ich, sogar auch eine Reihe. Und das ist mir in Erinnerung geblieben, weil die ein 3D-gedrucktes Habitat hatten. Und das war's so. Also das sind so die drei einschneidenden Analogmissionen, die ich mir dann gemerkt habe.
Ja, es ist halt total interessant, ne? Man erwartet immer so die totalen Horror-Stories so von uns irgendwie. Und ich sag immer, eine gute Mission ist eine langweilige Mission. Also eine, die einfach lief, ne? Und da natürlich keine abgefahrenen Daten rauskommen. Und alle Wissenschaftler erwarten sich aber den Konflikt ihres Lebens und sowas. Und idealerweise sag ich ja, nee. Ein langweiliger Datensatz beweist ja, dass wir eine gute Auswahl und ein gutes Training hinbekommen haben und eine gute Begleitung. Voll. Weil die Menschen einfach jeden Tag sozusagen ihr Ding machen konnten und dort arbeiten und leben konnten und zurückkommen und immer noch irgendwie zufrieden sind, dann bin ich happy. Aber ja, andere Menschen nicht, die sich vielleicht da einen spannenden Datensatz oder sowas von erhoffen. Also spannend im Sinne von konfliktreich.
Ich denke auch, dass gerade dieses Training im Vorfeld so ein bisschen das A und O ist. Also, dass du quasi nicht wie in so einer Reality-Show die 5 Leute, mit denen du da bist, zum ersten Mal siehst, wenn du eingesperrt wirst, sondern dass man halt im Vorfeld schon zu tun hat. Und das ist ja auch genau das, was zumindest auf der ISS mit den Crews jetzt gerade passiert. Die trainieren ja teilweise jahrelang zusammen, bevor die dann für die Mission ausgewählt werden, kennen sich super gut, verstehen sich gut, sind professionell. Das kommt natürlich immer auch dazu, selbst wenn man vielleicht jetzt nicht mit jedem so richtig dicke ist. Und da, ich glaube, das ist auch der Grund, warum es auf der ISS einfach noch keine Schlägerei gab. Also es hat sich ja jetzt alles, was ich jetzt gerade da jetzt erklärt habe in den Analogmissionen, das hat sich ja zum Glück nicht wiederholt, weder nochmal analog und auch nicht im Weltraum bisher. Sogar als dieser russische Angriff auf die Ukraine war, lief es ja oder läuft es ja immer noch. Es ist ja die einzige Kooperation mit Roskosmos, die es so zum Beispiel mit der ESA auch noch gibt. Alles andere haben die ja eingestellt. Also auf der ISS läuft es anscheinend irgendwie und wahrscheinlich ist dieses ewige Training vorher ein großer Punkt.
Ich glaube auch, dass es ein totaler Schlüssel ist. Das Interessante oder ich finde auch Tragische ist, dass man schon oft auch Berichte bekommt, wo es nicht gut läuft und das ist eben, wenn die Menschen auf den Antarktis-Stationen überwintern und häufig sind die ja da aber nicht ausgesucht, um jetzt wirklich da eine psychologische Studie irgendwie durchzuführen, sondern eben die sind da aus Forschungszwecken. Ich weiß jetzt auch nicht im Detail, da wie da jeder ausgewählt wurde, aber ich würde jetzt mal behaupten, dass es dort auch Menschen gibt, die eben nicht gut ausgewählt wurden oder vielleicht nicht gut vorbereitet und begleitet wurden und dass es da ja durchaus Berichte, auch neuere Berichte gibt, ne, wo irgendwie versuchte Übergriffe und Androhungen und...
Auch nochmal wichtig, hier Stichwort Sexualität. Sowas ist real, sowas passiert und mit halt der nötigen oder der richtigen Forschung im Vorfeld oder sich überhaupt damit auseinanderzusetzen, könnte man das vielleicht auch vorbeugen.
Eben, genau das ist es halt, ne? Und oder ne, dass man wirklich die Leute da auch dahingehend trainiert, dass man denen wirklich erklärt, okay, welche Dimensionen gibt es denn eigentlich?
Ja.
Ne? Was hat Sexualität auch für eine Bedeutung? Ne? Da kommt die Frage nach Macht rein, Aggression, die da irgendwie eingesetzt wird. Also das finde ich, darf man eben deshalb nicht außer Acht lassen.
Okay, lass uns ein bisschen abrücken von diesen negativen Schlagzeilen, die es da manchmal gibt von kleineren Gruppen in extremen Bedingungen. Und zwar habe ich es am Anfang schon angeteasert. Wir wollen jetzt nochmal darüber sprechen, was wir aus der Weltraumpsychologie, aus unter anderem diesen ganzen Analogmissionen für unseren Alltag lernen können. Und zufälligerweise hast du da ein ganzes Buch drüber geschrieben. Deswegen bin ich jetzt super gespannt und ich hoffe, vielleicht kann ich auch noch was für meinen Alltag lernen.
Also es gibt so ganz viele, ich finde, man kann ja aus dem Bereich, den wir da so gerade angesprochen haben, auch irgendwie was mitnehmen. Ne? Also einmal finde ich die Frage zum Beispiel nach Wohnen und Habitaten irgendwie ganz spannend. Also ne, was ist das eigentlich für eine Lebensumgebung, in der ich arbeite, wohne und wirke? Passt die zu mir? Ne? Ist es mein Biotop, in dem ich irgendwie leben kann? Also ich finde so, das Leben auch außerhalb der Erde verdeutlicht, wie komplex das eigentlich ist, ne? Und wie viel uns die Erde hier mitgibt. Das klingt jetzt so ein bisschen esoterisch was, aber trotzdem, es ist einfach so. Und gleichzeitig sind wir eben als Menschen sehr unterschiedlich und können schauen, ne, was sind wirklich die Dinge, die wir brauchen, damit es für uns persönlich gut gehen kann. Ne? Brauche ich Zugang zur Natur? Brauche ich irgendwie mehr Abgrenzung für mich, einen Freiraum, der für mich irgendwie mehr funktioniert?
Eine eigene Dusche,
all das. So, ne? Das finde ich ist so eine Sache. Und was ich so viel mitgenommen und gelernt habe, ist, dass wir ganz oft auch auf der Erde unterschätzen, welche Auswirkungen eben unsere Umgebung auf uns hat. Na, wir denken, wir müssen immer robust gegen alle Krisen, gegen alles sein, was von außen kommt. Und gleichzeitig lernen wir aber in den Analogmissionen oder auch in Missionen generell, dass selbst die psychisch gesündesten Menschen auf ihre Umgebung reagieren und dass es einen Einfluss hat. Und ich finde, das erzählt mir, dass wir nicht immun sind gegen das, was drumherum ist und dass es auch in Ordnung ist, wenn wir darunter leiden oder es uns traurig macht und dass wir dem ein bisschen mehr mit so einer Art, ja, auf Würde uns gegenüber begegnen da drin, ne, und wertschätzen so. Ja.
Ganz spannend, dass du das sagst, weil das ist ja auch so eine sehr aktuelle Debatte, also in Social Media, aber ich glaube auch allgemein auch so ein Generationending, dass man jetzt nicht immer hinterfragt, sind die jungen Leute heute zu sensibel, war das irgendwie früher anders? Und das ist ja genau das, ne? Also, dass man sich vielleicht einfach nicht damit auseinandergesetzt hat.
Ja.
Also höre ich auf jeden Fall immer wieder so als mögliche Erklärung, weil es kann ja nicht wirklich sein, dass jetzt wir psychisch alle nicht belastbarer sind, als wir es mal waren vielleicht.
Ja, ne, und ich glaube einfach dieses sich eingestehen, dass wir durchaus, ne, aber darauf reagieren. Und ich finde, wir leben halt gerade in einer Zeit, in der auch viele Krisen irgendwie stattfinden, die uns ja auch berühren und betreffen dürfen. Und das ist so das eine, was ich da immer total draus mitnehme, also so eine Verkörperung und Einbettung in die Umwelt. Und das andere finde ich auch spannend, dass egal wie weit wir reisen und egal was unser Vorhaben ist, dass es immer damit steht und fällt, wie die Gruppen miteinander umgehen. Also wirklich die Beziehung der Menschen untereinander. Und das ist ganz cool, wenn man so in Tagebüchern schaut, die teilweise schon wirklich so von ganz frühen so Polarexpeditionen und sowas sind. Da sagen die Leute auch sowas wie, ja, und das Wetter war furchtbar und wir hatten kaum was zu essen. Und ne, die werden ja schlechter ausgestattet als wir heute.
Klar.
Und das, was sie belastet hat, ist aber eben die Gruppendynamik gewesen. Mhm. Also wenn die Leute sich nicht verstanden haben. Und ich finde das total bahnbrechend, weil es erzählt, also wir können ganz viel tun und machen. Aber ich glaube, der Mensch, der wird niemals am Menschen vorbeikommen irgendwie.
Das fällt mir ehrlich gesagt auch bei so vielen Bekannten von mir auf, wenn man so über die Arbeit spricht. Also so, wie wichtig es ist, in was für einem Team man arbeitet, da kann man irgendwie noch so viel Geld verdienen, noch so viel Urlaub haben. Wenn man sich irgendwie mit diesem Team nicht versteht oder wenn es da irgendwelche Reibereien gibt, dann belastet einen das so doll, dass man dann doch wahrscheinlich den Job lieber wechseln sollte. Also da habe ich jetzt öfter schon mal mit Bekannten drüber gesprochen und das finde ich, es ist auch einfach wahr. Also so geht es mir ja auch. Also bis zu einem gewissen Grad, natürlich kann man auf professioneller Ebene mit allen Leuten irgendwie umgehen, aber wenn man das jeden Tag und immer klaut jemand deinen Kaffee oder immer oder weiß ich nicht, halt noch nervigere Sachen, die mir jetzt gerade natürlich nicht einfallen.
Ja, doofe Chefin oder sowas, genau. Ne? Irgendwie schlechte Kommunikation. Ja. Also was.
Kommunikation sowieso, ne? Auch ein super allgemeines Thema, woran alles scheitern kann.
Absolut, ne? Ja, und das finde ich aber, das wird dadurch irgendwie auch nachvollziehbarer, ne? Und ich finde, das kriegt dann so eine Würdigung, dass man so merkt, ah ja, guck, das sind Themen, die sogar all die Leute betreffen irgendwie und dann, warum sollte es uns auf der Erde dann nicht betreffen, ne?
Okay, ziemlich schönes Schlusswort auf jeden Fall am Ende. Also ich habe das Gefühl, wir haben viel gelernt über vielleicht auch uns selber. Ich denke nachher auf jeden Fall auch nochmal über mein Habitat nach und was ich hier vielleicht noch so ein bisschen ändern muss. Renovieren geht ja auch eigentlich immer. Also auf jeden Fall vielen Dank, Alex. Super spannend, diese Einblicke in die Analogmission. Und ich finde selber immer wieder so erstaunlich, wie viel so nicht körperliche Sachen da doch noch mit reinspielen. Also wenn man so ins All reist, was wir eigentlich alles noch gar nicht so gut erforscht haben, was man beachten muss, wenn man diese Crews zusammenstellt und wie viel Vorbereitung wir auch hier auf der Erde quasi leisten mit den ganzen Analogmissionen, die solchen Raumfahrtmissionen vorangehen. Ich bin auf jeden Fall super gespannt, sowieso wann es die erste Mission zum Mars gibt, aber vielleicht auch nochmal, wann diese ganzen Themen angegangen werden, die du nochmal angesprochen hattest in Richtung Gefühle, Sexualität und vielleicht auch nochmal so eine richtig, richtig Langzeit-Analog-Mission. Wenn das so ist, hören wir uns bestimmt auf jeden Fall nochmal wieder.
Sehr gerne.
Also danke dir, dass du dabei warst.
Ja, danke dir für die total nette Einladung. Hat Spaß gemacht.
Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat es auch Spaß gemacht zuzuhören. Wenn das so ist, freuen wir uns auf jeden Fall, wenn ihr Ready for Liftoff weiterempfehlt. Ihr könnt uns auch immer super gerne Anregungen, Kritik und auch Themenvorschläge schicken, und zwar an liftoff@ard.de. Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch, bei dem es auch um mentale Stärke geht und darum, wie ihr ganz praktisch auf herausfordernde Situationen reagieren könnt, nicht nur im Weltraum. Darauf gibt der Psychologie-Podcast Wie wir ticken von SWR und BR Antworten. In Wie wir ticken wird nicht gelabert, der Podcast nimmt euch lebensnah und wissenschaftlich fundiert mit in die Welt der Psychologie. Wie kann ich durch Meditation entspannen? Warum ist es gesund, dankbar zu sein? Und was zieht uns in die Ferne? Der Podcast erklärt, wie sich Intelligenz fördern lässt, wie wir Wut als produktive Kraft nutzen können und wann es in Ordnung sein kann, seinen Eltern zu brechen. Damit ihr besser versteht, wer euch aus dem Spiegel entgegenblickt. Den Podcast hört ihr jeden Mittwoch exklusiv in ARD Sound. Den Link dazu findet ihr in unseren Shownotes.